SRF3 Fokus.
Präsentiert von Ramseier Apfelschorle.
Grüße allerseits, ich heiße Hannes Hug. Mein Gast ist der François van der Linden. 30 Jahre lang hat er als Präsident der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen den Bundesrat in Drogenfragen beraten. Jetzt ist er pensioniert. Herr van der Linden, vor 20 Jahren ist die offene Drogenszene am Platzspitz in Zürich geräumt worden. Seitdem ist die ganze Drogenproblematik peu à peu aus der Öffentlichkeit verschwunden. Es scheint, als hättet ihr in diesen 30 Jahren, wo ihr die Eidgenössische Kommission für Drogenfragen präsidiert habt, es scheint, als hättet ihr einen super Job gemacht.
Ja, schön wäre es, wenn man das auf seine eigene Arbeit könnte zurückführen. Das ist natürlich nicht so. Die Arbeit am Blattspitz, hat dazu geführt, dass ein Haufen Leute, die dort geschafft haben, Wege gesucht haben, wie man aus dieser Misere rauskommt. Und ich denke, in dieser eidgenössischen Drogenkommission hat man das begleitet, hat Empfehlungen gemacht. Aber die ganze Drogenszene, wie sie dort war, die ist im sichtbaren Bereich weg. Aber das Problem gelöst ist natürlich auf keinen Fall. Was gelöst ist, oder besser ist, das ist die Begleitkriminalität, die wir hatten, dort auf dem Blattspitz. Und ist auch im präventiven Sinn, dass die Leute jetzt saubere Spritzen brauchen. Und das ist ja eigentlich trotzdem mal der Hintergrund gewesen, warum man überhaupt hat müssen, so eine offene Drogenszene zulassen.
Also, wir haben dann gesagt, HIV ist ein grosses Thema. Die Leute werden kränker. Und zwar nicht nur vom Drogenkonsum, sondern eben von der Kriminalisierung. Hat das denn eigentlich überhaupt zum Umdenken geführt?
Ich glaube, es war vor allem das HIV, das zum Umdenken geführt hat. Weil wir sind trotzdem mal in der Schweiz, das weiss man heute gar nicht mehr, sind wir punkto Infektionen, sind wir Nummer 1 in Europa gewesen. Also, es hat nie kein Land sich so befallen gewesen von AIDS wie wir. Und man hat gewusst, dass der Grossteil über die unsauberen Spritzen geht. Und dann hat man müssen sagen, jetzt müssen wir etwas machen, wo jeder Jurist bleich geworden ist, wenn er es gehört hat. Jetzt müssen wir den Leuten, die illegal, drogenspritzend, müssen wir Spritzen bringen. Und das heisst, man hat zu diesen Leuten her müssen. Und ja, wo sind sie? In einer offenen Szene. Sonst findet man sie nicht. Und das war eigentlich der tiefere Grund gewesen, warum dass man die offene Szene zugelassen hat. Und mit der Zeit hat man dann natürlich gemerkt, dass das nicht geht. Und hat dann müssen, aber man hat ein bisschen Zeit gehabt, um andere Wege zu suchen, vor allem auch für die HIV-Prophylaxe. Und ich denke, dass die Begleitkriminalität dann zurück ist, das hat schon auch dazu beigetragen, dass Verständnis für die Drogenpolitik in der Bevölkerung ein bisschen grösser geworden ist. Weil für die Bevölkerung ist das natürlich furchtbar gewesen. Das Elend dort zu sehen, und wir haben häufig, auch von politischer Seite, hat man gesagt, macht etwas und im Hintergrund schaffen wir die Leute aus dem Gesichtsfeld. Und das war ein bisschen der Hintergrund.
Jetzt ist ja, ihr habt es vorhin gesagt, jeder Jurist bleich geworden, wenn man hat gesagt, geht quasi den drogensüchtigen Drogen, damit wir das Problem entschärfen können. Jetzt stellen wir das vor, sehr schwierig vor, da Mehrheiten zu gewinnen, politische Unterstützung zu finden. Wie habt ihr das gemacht? Ja.
Also Drogen hat man dort keine abgegeben.
Das ist dann zwei Jahre später erst gekommen, in der Heroinabgabe.
Ja. Aber man hat saubere Spritzen abgegeben. Und es war ein Abwägen gewesen. Ich weiss noch, ich habe mit dem zuständigen Regierungsrat dort in einem entscheidenden Moment diskutiert. Er hat eigentlich gefunden, nein, das kann man nicht machen. Und ich habe ihm müssen sagen, schau, biologisch ist das plausibel, dass man die Spritzen abgibt. Ich kann dir nicht garantieren, dass es wirkt. Die Wissenschaft hat erst angefangen. Aber willst du 10 Jahre später verantwortlich sein, wenn man muss sagen, es hätte etwas genützt? Und dann ist das Abwägen gekommen. Das hat man, glaube ich, mit rechtlichen Fragen noch jemanden. Was ist die rechtliche Seite? Was ist die gesundheitliche Seite? Und dann ist weitgehend, nicht in allen Kantonen gleichzeitig, ist halt die Abwägung zugunsten von der Gesundheit gekommen.
Also könnte man sagen, die Drogenpolitik hat sich dann nur verändert, weil man hat gesagt, das ist eine Form von Schadensbegrenzung.
Das ist eine deutliche Form von Schadensbegrenzung. Dort ist eigentlich auch die Schadensbegrenzung entstanden. Natürlich hat es vorher schon auch gegeben, aber heute ist das Teil und ein Begriff von der schweizerischen Drogenpolitik. Und das hat eigentlich dort angefangen. Und man muss sagen, dass dort natürlich sehr gute Leute geschafft haben. Das ist auch, von denen redet man heute auch nicht mehr. Aber das ist natürlich wissenschaftlich genau begleitet worden. Ist das sinnvoll, in dem Elend diesen Betroffenen Spritzen abzugeben? Und wir wissen heute, wir haben die Zahlen, das war ein grosser Erfolg aus dieser Sicht. Aber man hat müssen natürlich dann aufhören, weil Begleitkriminalität in diesen Drogenszenen ist derart geworden, dass das nicht mehr gegangen ist.
Ich habe am Anfang gesagt, peu à peu ist die ganze Drogenproblematik aus dem Fokus von der Öffentlichkeit verschwunden. Ja. Bedauert ihr, dass das nicht mehr so ein Thema ist per se? Also ich meine jetzt nicht das Elend, sondern das Thema, ja, das Thema Drogen.
Das ist eine gute Frage, weil auf der einen Seite ist es natürlich schade, weil man möchte, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung da ist. Wir haben Drogenabhängige. Auf der anderen Seite hat es aber den Drogenfachleuten die Möglichkeit gegeben, in Ruhe zu arbeiten. Weil es ist klar, in so einer offenen Drogenszene kann man nicht ruhig arbeiten. Da sind Medien rum, da wird man beobachtet von Tag und Nacht. Und aus dieser Sicht hat man dann gesagt, jetzt endlich können wir auch mal in Ruhe mit diesen Leuten arbeiten. Und das ist dann der positive Aspekt. Ich denke, gesamthaft gesehen finde ich es positiv, aber man darf nicht vergessen, dass es die Drogenabhängigen heute auch noch gibt. Es sind zwar nicht mehr immer die gleichen, haben sich natürlich auch Konsumgewohnheiten, haben sich geändert. Und das, was dort mal im Vordergrund gestanden ist, das Spritzen von Heroin, das steht heute nicht mehr so im Vordergrund wie dort mal.
Ich würde gerne später so ein bisschen auch über die Jetztzeit reden und über die Zukunft reden im Zusammenhang mit der ganzen Drogenproblematik. Ich würde aber gerne ein bisschen mehr über euch erfahren. Ihr seid von Haus aus Arzt, ihr seid jetzt 71. Wie kommt eigentlich ein Mediziner dazu, nachher Präsident zu werden von dieser ganzen Drogenfragenkommission?
Ja, das ist interessant. Ich habe nach dem Studium, einfach wie jeder oder fast jeder Assistenzarzt, habe ich mal ein Spital geschafft und ich habe irgendwo gemerkt, dass vielleicht meine Stärke mehr in einem konzeptionellen Bereich ist als im Einzelkontakt mit den Patienten. Und ich habe dann eine Stelle angeboten bekommen in dem Institut, wo heute der Professor Gutzwiller Vorsteher ist. Das war noch bis im Vorgänger gewesen, bei Meinrad Schär. Und dort habe ich dann in dem Gebiet von der Sozial- und Präventivmedizin angefangen zu arbeiten. Und Patientenkontakt ist mit dem natürlich nicht mehr da gewesen, sondern es ist konzeptionelle Ebene gewesen. Und dann
kommt also es ist eigentlich Gesundheitspolitik, wenn man so
will. Ist Gesundheitspolitik, wenn man so will. Und dann hat man vom Bund aus, das ist noch interessant gewesen, das ist 1981 gewesen, ist die Kommission oder die Vorgängerkommission von der heutigen gegründet worden. Und man hat gesagt, jetzt brauchen wir einen Präsident. Und es ist dort mal, das ist heute nicht mehr so, aber die Drogenfachleute, Juristen, Polizei, Leute aus dem Sozialbereich, das sind Kämpfe, sind Machtkämpfe untereinander. Und man hat gesagt, der Präsident muss neutral sein. Und ein Präventivmediziner, wo ich unterdessen dann geworden bin, ist in diesen Fragen neutral gewesen. Also, wenn man so will, ist das ein bisschen Zufall, dass ich in diesen Job reingekommen bin.
Ihr seid auf gut Deutsch ein bisschen reingelauert,
könnte
man so sagen. Was befähigt euch denn sonst noch zu so viel Neutralität, außer dem, dass ihr ein Präventivmediziner seid?
Ja, das ist vielleicht meine Art. Ich tue gerne zuhören, was andere Fachleute sagen haben. Nicht, wenn sie anfangen, dumm schwätzen. Aber ich hatte in dieser Kommission das Glück gehabt, dass ich immer hochqualifizierte Leute hatte, und zwar aus allen Fachbereichen. Wir haben von der Polizei Juristen haben wir gehabt, Ethiker, Leute aus dem Sozialbereich. Und mit denen ein intelligentes Gespräch zu führen. Und meine Aufgabe war dann auch häufig, einfach zuzuhören. Was sagen die, wie beurteilen die eine bestimmte Situation und dann aus dem probieren, eine Synthese zu machen.
Was war denn eure Richtschnur gewesen? Das vor allem vor dem Hintergrund, dass die ganze Diskussion ja sehr emotional geführt ist worden. Ja. Also eben, es ist verboten, der Staat darf sich sicher nicht über seine eigenen Regeln hinwegsetzen und plötzlich das gutheissen. Wo habt ihr euch denn da verorten?
Ja, der Hintergrund war schon, dass man natürlich zunehmend gesehen hat, dass die ganze Drogenpolitik, dass das einfach nicht stimmt. Dass man auf der einen Seite Leute, die Drogen konsumieren, verrechtlich anschaut und noch bestraft. Und auf der anderen Seite Leute, die mit, wir sagen dann legale Drogen, wie Alkohol, Probleme machen, dass die straffrei sind. Es ist dort einfach keine Kohärenz, um das Fremdwort zu brauchen, vorhanden. Und das ist eigentlich die Triebfeder.
Also Übereinstimmung ist, könnte man ja sagen.
Und das war eigentlich die Triebfeder, dass man zu einer Politik kommt, wo man Substanzen, die aufs Hirn eine Wirkung haben, dass man die in etwa mit gleichem Maßstab anfängt zu messen. Und das ist die konstante Triebfeder, das ist sie bis heute eigentlich.
Also eine unaufgeregte Betrachtung von einem Thema, wo sich alle aufregen darüber, könnte man es so verkürzen.
Das ist eine sehr gute Formulierung. Ja. Wir haben das Glück gehabt, dass man uns Zeit gegeben hat, das zu machen. Wir haben gerade in dieser Zeit vom Blattspitz und so kein Gehetz gehabt in der Kommission, sondern wir haben Zeit gehabt, das ruhig auszudiskutieren. Und wenn man Zeit hat, dann kann man auch Standpunkte, die einem vielleicht eher fremd sind von jemand anderem, kann man langsam anfangen zu verstehen und sehen, dass die auch ihre Berechtigung haben.
Inwiefern hat die Arbeit an diesem Thema und vielleicht auch die Arbeit in diesen ganzen 30 Jahren in dieser Kommission euch selber auch verändert, vielleicht auch euren Standpunkt? Oder ist das immer schon so gewesen, wie ihr jetzt schildert?
Ja, grundsätzlich verändert hat er nicht. Ich bin jemand, der, glaube auch früher schon, ich bin immer pragmatisch an die Sachen hergegangen und nicht ein Dogma auf der Seite oder ein Dogma auf der anderen. Aber es hat natürlich schon dazu geführt, dass ich vielleicht noch besser gelernt habe, zuzuhören. Und dass ich auch gelernt habe, dass es nicht immer so gehen kann, wie man es selber will. Sondern dass man lebt in einem demokratischen Land. Und gerade in der Schweiz ist in den Fragen, die man da diskutiert hat, die Bevölkerung können mitdiskutieren, es sind Abstimmungen gewesen. Und dass man dann auch muss sagen, so, jetzt stehen wir da dahinter. Jetzt ist vielleicht nicht das Ideal, das ich wählen kann, aber es geht auch so. Und das habe ich schon gelernt in dem Laufe der Zeit.
Ihr seid Anfang 70er Jahre nach Indien für ein Pocken-Programm zusammen mit eurer Frau. Indien 70er Jahre, das klingt nachher sowieso so ein bisschen nach Mystik und orientalisch und so auch eine Tendenz vielleicht zur Affinität hat zu diesen Substanzen, die wir darüber reden. Welche Rolle hat Indien gespielt in dieser Entscheidung?
Ja, überhaupt nicht. Das ist fast das Gegenteil gewesen. Wir sind vom amerikanischen Gesundheitsamt sind wir angefragt worden, die haben Leute gesucht, sogenannte Epidemiologen, also die etwas von Krankheitsausrottung verstehen. Und das Ziel war, die Pocken zu bekämpfen. Und unsere Aufgabe war, das indische Personal, das die Impfungen gemacht hat, zu kontrollieren, zu überwachen, für die Pockenausrottung. Und die andere Seite, die Sie angesprochen haben von Indien, die ist weit weg für uns.
Also nichts von Magie und Mystik?
Nichts, gar nicht. Das ist knallhärte amerikanisches Gesundheitssystem gewesen, Public Health.
Der hat dort in Amerika studiert und seid aufgrund von dem nach Indien gekommen. Ja. Hat er dann auch vielleicht auch eine naive Vorstellung gehabt von dem Indien und seid dann plötzlich noch immer ganz anders erwacht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube nicht eine naive Vorstellung von Indien, aber eine naive Vorstellung von unserer Aufgabe. Weil was man gesehen hat, und als junger Arzt hat man einfach gerade wie in einem Tunnel hat man diese Aufgabe, ist mir die Aufgabe angegangen, die Pocken auszurotten und hat gar nicht links und rechts geschaut, was alles an Elend rum ist. Und wir haben dann erst auch mit der Zeit gemerkt, dass das Programm, das erfolgreich war, dass das Nachteil hat bei anderen Bekämpfungsprogrammen. Man hat einfach das Personal auf das konzentriert, weil die Weltgesundheitsorganisation gesagt hat, das müssen wir jetzt machen. Also dort bin ich naiv gewesen. Ich habe auch heute gewisse Bedenken, ob das gut ist, wenn der weisse Mann in ein Land geht, von anders Rassigen und dort geht, sagen, wie man Sachen muss machen. Ich glaube, ich hätte heute Mühe mit dem. Aber trotzdem mal hat man es gemacht und man darf sagen, es ist auch erfolgreich gewesen.
Hat euch ja vielleicht auch geholfen in eurer späteren Arbeit? Oder anders gesagt, inwiefern hat es euch geholfen?
Ja, ich glaube, man kommt ein bisschen breiteren Blick über. Und was ich vorhin gesagt habe, dass es nicht nur ein Weg gibt, sondern dass es dann eben andere Probleme gibt, wo man vielleicht vorübergehend kann vernachlässigen, aber nicht über längere Zeit.
Jetzt habe ich vorhin gesagt, ja, Indien und Substanzen und so weiter, das ist natürlich die Frage, die sich sowieso stellt. Ein ehemaliger Präsident von der Kommission für Drogenfragen, welche Drogen hätte der schon konsumiert?
Ja gut, jetzt reden wir von...
Jetzt lachen Sie.
Ja, jetzt lache ich. Jetzt müssen wir schauen, von welcher Droge. Reden wir jetzt von allen Substanzen, die aufs Hirn wirken, wie wir sagen, psychoaktive Substanzen, oder reden wir nur von den illegalen Drogen?
Schwierig.
Wir bezeichnen eigentlich auch Alkohol, Tabak und so, auch als Drogen. Und dann muss ich sagen, ja, dann habe ich schon meine Erfahrung. Die eigentliche Erfahrung, die ich vielleicht mit der Sucht gemacht habe, war früher als Raucher gewesen. Ich habe bis 1977, das ist schon lange her, habe ich massiv geraucht, 2 Päckchen Golwas am Tag. Und dort habe ich selber gemerkt, was eine Sucht ist. Also einfach das Reissen, das Müssen, eine Zigarette haben, den Zweifrechner für den Automat suchen, das hat dort zwar noch gelangt.
Ja, 1977.
und dort habe ich gelernt, was das ist, weil sonst wüsste ich nicht, wie jemand ist, wo in einer Sucht drin ist. Und eigentlich bin ich für das dankbar, weil das hat dann doch das Verständnis gegeben, was das ist. Also in dem Sinn habe ich Erfahrungen gemacht. Ich habe einmal Cannabis probiert, das schon. Und das war einmal gewesen. Und das war ein angenehmes Erlebnis gewesen, muss ich sagen.
Was war denn das für ein Rahmen oder Anlass gewesen?
Ja, das war ein Fest gewesen, ein von jemandem aus der Freundeskreis, der geheiratet hat. Und dann hat man nachher, wo die offiziellen Sachen vorbei sind, hat man noch ein bisschen zusammengesessen. Und dort habe ich es einmal probiert. Und wie gesagt, ich habe das als angenehm empfunden. Aber nicht so, dass ich jetzt Bedürfnis gehabt hätte, das wieder zu nehmen.
Von der legalen Substanz habe ich gelesen, habe ich mal Ritalin konsumiert.
Ja.
Was ist denn das für eine Auslöser gewesen?
Ja, Ritalin ist, das ist ja heute wird es ja gebraucht für Kinder, die für so zappelig und nicht aufmerksam sein können. Eigentlich ist es ja eine Droge, die einen wach hält, die aufklopft. Und als Medizinstudent hat man dort mal auch zu solchen substanzenfreien Zugang gehabt mit dem Ausweis. Und man hat dann vor der Prüfung auf ein bestimmtes Fach einfach gefunden, jetzt muss ich die Nacht noch mal durchlehren und dann noch mal so ein Tablettchen genommen, einfach um eine Nacht lang leistungsfähig zu sein. Und das ist vielleicht das Interessante. Und ich habe das, und Kollegen von mir auch, ich habe das auch vielleicht 2-3 Mal gemacht. Und es ist wirksam gewesen, man fühlt sich auch gut darauf. Aber es war keine Rede davon, dass man das jetzt weitermacht nachher.
Also der Abhängigkeitsmoment hat nicht stattgefunden?
Nein, es ist mit einem konkreten Zweck verbunden gewesen. Man hat müssen eine Arbeit machen, wo man mehr Zeit gebraucht hat als die 8 Stunden am Tag. Und das war der Zweck gewesen. Und wo das nicht mehr da war, hat man auch das nicht genommen. Ich habe das Schächtelchen Ritalin habe ich etwa 20 Jahre später in einer Schublade zu unterst unten gefunden, in meinem Schreibtisch. Und das hat dort einfach still vor sich eingeschlafen. Dann habe ich es vorgerührt.
Ritalin, der schläft, ist ein schönes Bild, muss ich sagen. Ich würde gerne über diesen Aspekt von unserer Gesellschaft nachher noch ein bisschen reden. Eben Neuro Enhancement nennt sich das, also eine Verbesserung, eine Steigerung von der Nervenstärke, ein bisschen salopp übersetzt. Nach eurem ersten Musikwunsch würde ich gerne mit euch über das reden. Ihr habt nach Mani Matter ausgesucht. Welche Bedeutung hat der Mani Matter für euch?
Ja, ich glaube, es war seine geniale Art gewesen, wie er Text und Musik hat können kombinieren mit einem Weltbild oder mit. Man hat gemerkt, das ist ein Mensch, der sehr viel Tiefe hat. Das hat man ja später gesehen, das hätten ja keiner nachher können auf dem gleichen Niveau machen. Und die Themen, die er besungen hat, die sind dann natürlich zum Teil auch lustig gewesen, aber es hat eben auch viel Ernst dabei gehabt, was mir sehr gut gefallen hat.
Er war vom Amt aufgeboten am Freitag vor den 9. Bei Strafe im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2. Im Büro 146 persönlich gerade zu erscheinen und ist zum Haupteingang am 8:30 reingekommen. Vom Eingang die Stegen auf und dann nach rechts hat er sich gewendet, ist durch einen langen Gang, dann wieder rechts und dann geradeaus, dann zurück und wieder links, bis wo der Korridor hat geendet, dann wieder zurück und geradeaus, weiter mehr und mehr konfus. Ich sollte doch, hat er durch die leeren Gänge gerufen vor den 9, bei Strafe im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2, im Büro 146 persönlich erscheinen. Und durch die leeren Gänge, da hat man die Echo gehört davon. Hier bin ich, hat er gedacht, schon gsi, nein, der beim Ecken kommen. Nein, vielleicht wieder nein, es ist anders, warum geht's jetzt da? Ich hab doch gemeint, aha, jetzt noch der vorne, nein, ist um. Was ist denn das, da geht's, jetzt weiss ich nicht mehr, wo ich steh. Und der, wo ich aufgeboten war am Freitag vor den 9, bei Strafe im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2, im Büro 146 persönlich gerade erschienen, ist immer weiter gelaufen und ist nie mehr umgekommen.
Manni Matter mit «Er ist vom Amt aufgeboten gewesen», Musikwunsch von François van der Linden, ehemaliger Präsident von der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen und jetzt pensioniert seit Anfang dieses Jahr. Herr van der Linden, das ist ja ein Lied von Manni Matter, das so ein bisschen die ganze Bürokratie und Sitzungszimmer da und Sitzungszimmer dort thematisiert. Inwiefern hat euch das beschäftigt als Präsident von dieser Kommission?
Ja, es ist, in dieser Form habe ich es natürlich schon nicht erlebt. Aber es hat immer so kleine Ansätze, die einem dann bekannt vorkommen. Ich muss sagen, 95% von meiner Arbeit ist das kein Thema gewesen. Aber manchmal ist man so, vielleicht mal in ein Amt gekommen, wo man vom einen Ort das andere hat müssen und denkt, hey, wäre das jetzt nicht ein bisschen speditiver gegangen. Aber sonst nicht.
Ist denn das nicht generell ein Thema gewesen, das euch vielleicht auch unter den Nägeln brennt hat, das Tempo? Also wenn man gesagt, das müsse einfach schneller gehen, ihr müsst es einfach begreifen.
Ja, nicht einmal. Also ich hab ja meine Hauptarbeit in St. Gallen gehabt, am kantonalen Gesundheitsdepartement. Und ich glaube, was typisch ist für den Kanton St. Gallen, in der Verwaltung und auch sonst, ist, dass sehr effizient geschafft wird. Und das Tempo, es war nie ein Sketz gewesen. Die Leute haben mir immer gesagt, in Zürich haben wir immer ein Sketz. Ein Sketz war es nicht gewesen, aber es ist schnell und effizient gegangen. Und das war sehr schön gewesen zum Arbeiten. Und sonst ist, ja, das Thema Tempo, ist nicht immer ein Thema. Ich denke, wenn ich an Kommissionsarbeit zurückdenke, dann wäre zu viel Tempo kontraproduktiv gewesen. Sondern dort habe ich gelernt, dass wenn man etwas erreichen will, dass man auch muss können Zeit einsetzen
muss. Also in der Ruhe liegt die Kraft, sagen ja, ich immer ja. So schön. Ich möchte ein bisschen auf das Thema Neuroenhancement, also Steigerung, Verbesserung von der Nervenstärke eingehen. Ihr habt vorhin Ritalin ins Feld geführt, das ihr während eurer Studienzeit genutzt habt, um Arbeit länger zu schreiben. Im Moment ist das eigentlich das Thema, wenn es im Zusammenhang mit Konsum von psychoaktiven Substanzen auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene geht, ist das etwas, was häufig auftaucht. Ich habe gelesen, laut einer Studie vom SECO, also vom Staatssekretariat für Wirtschaft, fühlt sich mehr als ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer überbelastet und könnte unter Umständen über kurz oder lang zu solchen Substanzen greifen. Seht ihr das als ein Problem oder ist das, gehört das einfach zu der Zeit, dass man halt etwas nimmt, wenn man mehr Beanspruchung?
Ja, ich sehe es schon als ein mögliches Problem, weil die Frage ist am Schluss, kommt das so weit, dass man muss solche Substanzen konsumieren, um leistungsfähig zu sein? Ich glaube, wenn jemand das einmal macht, ein erwachsener Mensch, weil er wirklich ein bisschen Drive braucht, dann ist das seine eigene Verantwortung. Aber wenn ein gesellschaftlicher Druck könnte, dass man würde sagen, man kann seine Arbeit nur noch machen unter solchen Substanzen, dann wird es problematisch. Und es ist halt ein ganz neuer Aspekt. Wir haben noch wenig Erfahrung mit dem. Es hat Verwandtschaft mit dem Drogenproblem, aber es sind keine illegalen Drogen. Zum Teil natürlich schon, weil Kokain wird viel gebraucht.
Aber dann können wir ja sagen, es ist viel weniger kompliziert, weil es ist legal.
Ja, wenn es Kokain nehmen, natürlich nicht.
Das Nein, aber wenn man jetzt solche Substanzen nimmt, wie Ritalin zum Beispiel.
Ja, wenn man legale Substanzen nimmt, dann ist die Legalitätsfrage geklärt, aber die gesellschaftliche Frage ist noch nicht geklärt. Kann jemand nachher leben ohne solche Substanzen? Was bewirken die auch sonst noch in meinen? Also da sehe ich nicht Alarmglocken, aber ich sehe eine gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen, ob Substanzen, die die Psyche des Menschen beeinflussen, ob das etwas Gescheites ist oder nicht. Und wenn ich auch ein bisschen schaue, was in der Wissenschaft heute gesagt wird, dann gibt es durchaus kontroverse Meinungen zu dem. Es gibt Fachleute, die sagen, doch, das ist die Freiheit des Menschen, dass er auch Substanzen nehmen darf, die ihn leistungsfähiger machen, die ihn vielleicht auch psychisch in eine andere Situation versetzen. Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die warnen und Alarmglocken läuten lassen. Und es wird wahrscheinlich wie immer die Wahrheit dann zwischendrin sein. Aber wir müssen uns mit dem beschäftigen, weil das Problem ist da oder die Fragestellung und die Antworten sind noch nicht da.
Hat euch das bereits schon beschäftigt während eurer aktiven Phase als Präsident? Würde ich sagen, wir müssen uns mit dem beschäftigen? Oder ist das, hat man einfach gesagt, Drogenfragen sind eben nur Drogenfragen in Bezug auf die Substanzen, die vor allem illegal sind?
Nein, ich habe das am Schluss in die Kommission in den letzten 2 Jahren in die Kommission eingebracht. Wir haben uns ausführlich mit dem befasst. Wir haben auch Kontakt aufgenommen mit anderen Instanzen in der Schweiz, die sich mit dem befassen. Und man hat aber doch müssen feststellen, die Fragestellungen sind nicht die gleichen. Und vor allem ein Problem ist in der Prävention, die Substanzen führen ja, wenn man es für Leistungssteigerung nimmt, zu einem Zustand, wo vom Betreffenden erwünscht ist und vielleicht auch von seinem Vorgesetzten. Und dort ist ein riesen Unterschied zu den anderen Drogen, wo...
Also die meinen jetzt Freizeit- und Arbeitsdrogen,
Dort liegt in der Prävention, ist ein grosser Unterschied. Die Frage ist überhaupt, wie will man dort Prävention betreiben?
Ja, das ist, was gibt es denn dort für Ansätze? Also gibt es dort Ideen, die greifbar sind? Oder was präsentiert sich da? Weil da tut sich ja eigentlich eine grosse Welt auf, oder?
Ja, ich kann den Vergleich machen mit dem Alkohol. Es gibt heute viele Betriebe in der Schweiz, die Alkoholfrüherfassungsprogramme haben. Und dort wird geschaut, dass man einen Mitarbeitenden, der erste Zeichen aufweist, dass er könnte Probleme haben mit Alkohol, dass man mit dem durch ein bestimmtes Programm durchgeht. Und mit dem ist dann häufig ein Erfolg da, dass man, wenn man das rechtzeitig macht, dass der wieder auf ein normales Gleis kommt. Bei den anderen Substanzen wird man das nicht machen. Und ich denke, dass die Prävention viel, viel weiter zurückgeht, dass man generell muss lernen, wie geht ein Mensch mit Substanzen um? Wie geht ein Mensch mit der Tatsache um, dass er etwas kann einnehmen kann, wo sein Lustzentrum im Hirn reizt? Was bedeutet das für ihn? Und wieder mit einem Fachbegriff zu sagen, er braucht eine Konsumkompetenz. Oder kann er lernen?
Also er muss lernen können umgehen mit diesen Substanzen.
Ja.
Das ist ja, kann ich mir ja noch schwierig vorstellen, weil es ja etwas anknüpft, was wir alle kennen aus unserer Zeit als Kind. Was heisst, du kannst nicht 20 Schleckstängel essen, du darfst nur einen essen. Mhm. Und sehr wahrscheinlich ist das ein ähnlicher Aspekt. Also das Lustzentrum wird ja immer wieder stimuliert durch das. Und wir sind zwar jetzt Erwachsene, aber vielleicht in der Erfahrung ist es immer gleich. Ist der Effekt immer gleich? Oder täusche ich mich?
So nein, man kann das absolut vergleichen. Ich glaube, das ist etwas, was absolut essentiell ist, dass das Kind das lernt. Und man hat heute, soweit ich Neurobiologie verstanden habe, hat man auch noch einen weiteren Grund dafür, dass das Lustzentrum, das ist schon relativ bald da. Und es gibt nebenan im Hirn ein Kontrollzentrum, wo dann wie eine Art Kontrollen ausübt über das Verhalten. Und das ist in der Entwicklung später reif als andere. Und in dieser Zwischenzeit ist es halt wirklich gut, dass man bei Minderjährigen den Konsum genau im Auge behält.
Also ich meine, das betrifft vor allem Leute in der Pubertät, Kinder, Adoleszenten, die noch nicht beide Zentren gleich ausgeprägt sind. Ja. Jetzt ist einer der spannenden Aspekte an dem sogenannten Neuroenhancement der, dass andere Substanzen, die wir jetzt auch schon darüber haben geredet, also eben die ganze Drogenproblematik mit dem Heroin, das sind ja Sachen, die nicht leistungsorientiert waren, sondern im Gegenteil. Also da haben Menschen gesagt, ich mache einfach nicht mit in diesem Hamsterrad. Jetzt ist das ja sehr stark leistungsorientiert. Dementsprechend wird sehr wahrscheinlich gesellschaftlich auch nicht geächtet. Oder?
Nein, das wissen wir eben noch nicht. Wahrscheinlich wird das weniger gesellschaftlich geächtet. Außer dass man eben doch sieht, dass so jemand mit der Zeit das nicht durchhält. Es kann sein, dass man dann wirklich solche Probleme hineinkommt. Und das wäre auf eine Art auch eine Chance, dass das nicht zu weit um sich greift. Dass man doch selber merkt und dass die anderen merken, das hat dann seine Grenzen. Aber gesellschaftlich geächtet, sagen wir, wie einen Heroinkonsum. Nein, das ist ein Unterschied. Und die gesellschaftliche Ächtung, das ist eigentlich das, wo ich auch immer sehr stark bekämpft habe. Also auch bei den illegalen Drogen. Ich glaube, das ist ein Weg, der nicht zum Ziel führt, wenn man gesellschaftliche Ächtung macht. Man kann zur Kenntnis nehmen, dass jemand etwas konsumiert, das nicht gescheit ist. Und wenn er wirklich abhängig ist, schauen, dass es eine Therapie gibt. Aber mit der gesellschaftlichen Ächtung kommt man nicht weiter. Und das ist es, um jetzt nochmal auf die illegalen Drogen zu kommen, das ist das ganz grosse Problem heute, dass in vielen Kreisen noch, ich denke vor allem, wenn man politisch schaut, rechts vom Spiegel, von der Mitte, dass Drogenkonsum grundsätzlich als etwas nicht Gutes angeschaut wird. Die amerikanische Politik ist ja auch so. Das ist grundsätzlich nicht gut. Und ich glaube, dass der Approach falsch ist. Sondern dass man kann es zur Kenntnis nehmen, das gibt's. Wir müssen schauen, dass es nicht überbordet. Wir müssen gute Prävention machen, aber gesellschaftliche Ächtung, nein.
Die sind eigentlich immer schon, also vor allem in der letzten Phase von eurer aktiven Zeit als Präsident von der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen, der Meinung war, dass alle Substanzen straffrei sein sollten. Wie ist denn zu dieser Überzeugung gekommen?
Ja, also straffrei, dass der Konsum straffrei ist. Ja. Es geht um das. Es ist nicht so, dass ist ein Missverständnis gewesen, das wir in unserer Kommission dann häufig gesehen haben und wo wir vielleicht auch nicht klar genug kommuniziert haben. Es ist nicht so, dass wir jetzt eine sehr liberale Drogenpolitik gefordert haben, sondern wir haben eine Politik gefordert, die mit gleichen Ellen gemessen wird. Also wo man schaut, was ist bei den verschiedenen Substanzen, die es gibt, was ist die mögliche Schädlichkeit für die Betreffenden, für die Gesellschaft, und dass man nachher eine mögliche Abgabe von solchen Substanzen sich an dem orientiert und dass man den Konsum akzeptiert, nicht bestraft mit dem Strafrecht. Ich würde sagen, es ist etwas anderes, wenn Eltern finden, dass ihr minderjähriges Kind etwas konsumiert. Ich denke, dann ist das eine pädagogische Frage, die durchaus auch mal mit Bestrafung einhergehen kann. Aber das Strafrecht ist nicht das geeignete Instrument. Das ist Bestrafung von selbstschädigendem Verhalten, wo man sonst eigentlich nicht macht.
Und jetzt hat es sicher sehr viele Leute gegeben, die gesagt, es kann ja nicht im Sinn sein, von der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen zu sagen, es muss straffrei sein, sondern der Staat muss schauen, dass eben seine Regeln eingehalten werden und Menschen muss man schützen vor dem Überborden. Die schnaufen die jetzt.
Ja.
Hat es diese Situation gegeben?
Ja, es gibt sie schon. Ich mag mich auch erinnern, dass ich einmal mit einer massgebenden Person aus der österreichischen Politik mal über das diskutiert habe. Und dort habe ich gemerkt, der hat ganz klar die Auffassung gehabt, es ist unter anderem die Aufgabe vom Staat, den Menschen vor allzu viel Dummheiten zu bewahren. Und da kommt man in verschiedene Weltbilder rein. Unsere Kommission hat in dieser Hinsicht eher ein liberales Weltbild gehabt und gesagt, ein erwachsener Mensch soll in eigener Verantwortung konsumieren, solange nicht Dritte oder das Umfeld geschädigt wird.
Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ja. Ja.
Aber dass im Prinzip der erwachsene Mensch weiss, was er macht. Und ich glaube, da gibt es nicht falsch und richtig. Da gibt es Weltbilder, wo auch eine Kommission, die ein Staat nicht korrigieren kann, die sind einfach da. Und vielleicht Besonderheit von der Schweiz ist da noch, dass die Schweiz eine sehr pluralistische Gesellschaft ist, wo also viele Meinungen nebeneinander existieren und sich demokratisch äußern können. Und dass sie in der Schweiz gar keine Chance hätten, eine Politik durchzusetzen, die extrem ist auf die eine oder auf die andere Seite. Sondern wir sind da dazu verurteilt, in Anführungszeichen, zum pragmatisch vorgehen. Einfach das probieren zu machen, auswerten, ob es nützt oder nicht. Ich sage das in der Prävention, sage das in der Therapie. Und das ist die einzige Möglichkeit, die wir in der Schweiz haben, vernünftig mit diesen Sachen umzugehen. Man sieht das übrigens im europäischen Rahmen, dass das in die Richtung geht.
Wo ja sonst eigentlich immer ein bisschen gegenteiliger ist, also weniger liberal, ja, für den Schluss.
Und ich denke, es geht in die Richtung. Ich denke, dass die allzu liberal sind, dass die auch ein bisschen gegen die Mitte kommen und die sehr repressiv sind, kommen auch eher gegen die Mitte. Das ist eine Gesamttendenz, die man heute auch außerhalb der Schweiz anfangen sehen.
Ich würde gerne eine weitere Musik spielen, die ihr euch ausgesucht habt. Count Basie, das ist so Big Band Sound. Ja, wir würden sagen, mit Jahrgang 41 ist das Musik, die ihr eigentlich schon fast müsst hören. Aber was hat es mit diesem Sound auf sich?
Ja, es ist. Ich bin eigentlich schon von jung auf einer mit der E-Musik, also mit der klassischen Musik, aufgewachsen. Und die anderen habe ich gehört. Ich hatte eine kleine Schwäche für Dixieland, für New Orleans und für so Bands. Und in dem Sinn ist mir das so ein Begriff. Ja. Aber sonst bin ich eigentlich relativ früh mit E-Musik aufgewachsen.
Wir hören jetzt aber Count Basie mit Cute. We'll be right back.
Cute vom Count Basie gewünscht, vom heutigen Fokusgast, François van der Linden. 30 Jahre lang war er Präsident von der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen und hat den Bundesrat in Drogenfragen beraten. François van der Linden, ihr habt selber 4 Kinder. Welche Rolle haben die 4 Kinder gespielt bei eurer Arbeit?
Ja, ich glaube, sie haben eine wichtige Rolle gespielt, neben dem rein persönlichen, dass man sie gerne hat, aber dass man auch immer in der Realität gesehen hat, wie eine Generation, wo man eigentlich dann in der Kommission darüber nachdenkt und wie die wirklich leben. Und ich glaube, ohne Kind wäre ich von der Realität viel zu weit weg gewesen. Und man sieht aber auch, dass die Realitäten bei den Kindern sehr schnell ändern. Also wenn man heute Kinder sieht, dann sind die bereits wieder anders als unsere gewesen sind. Ich denke, der Wandel geht sehr schnell. Ich bin selber noch im Vor 68er. Hat 68er Generation erlebt. Und was nachher kam, ist ganz anders gewesen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es würde nicht schaden, wenn man wieder mal ein paar 68er hätten.
Inwiefern?
Ja, es war schon mal eine Zeit gewesen, wo die Jungen schon ein bisschen gar extremliner gewesen sind. Und ich glaube, die 68er-Zeit, obwohl ich sie selber trotzdem mal gar nicht so geschätzt habe. Sie hat, im Moment hat sie mich eher gestört, aber ich glaube, sie hat Ideen gebracht, sie hat Sachen in Frage gestellt. Und heute sieht man doch viel, dass das Leben in genormten Bahnen läuft. Mich dunkt es manchmal bis an die Grenzen von ein langweilig.
Also Streamline, habt ihr vorhin gesagt. Das ist, ihr habt gesagt, gestört. Was hat euch denn an den 68er gestört?
Ja, es hat das eigene Weltbild, das man vorher hatte, im Moment gestört. Oder? Ich bin ein Nachkriegskind. Und Nachkriegs, also Jahrgang 41. Und Nachkriegskind sind natürlich, was sie erlebt haben, ist eine Gesellschaft, wo die Sachen besser werden, die aufsteigt, auch in der Schweiz, die nicht so betroffen war vom Krieg, aber man hat gesehen, dass es geht materiell besser, es geht Opsi. Ich habe natürlich holländische Verwandte und dort habe ich es noch deutlicher gesehen. Und das ist so ein schöner Drive nach oben gewesen und dann kommt da eine Generation und fängt an zu stören. Und das ist im Moment, hat man das nicht verstanden.
Was habt ihr denn das empfunden, als ihr macht etwas kaputt, was mir wichtig ist? Oder?
Auf eine Art schon, ja. Und wenn man dann ein bisschen Distanz hat, dann sieht man, dass das anders war.
Jetzt habe ich gelesen, dass es in einem von diesen Berichten, wo sich Spezialisten haben geäussert zu der Drogenpolitik, zu der Schweiz, auch die Aussage ist gekommen, ihr habt das Vier-Säulen-Modell, also Prävention, Vorbeugung ist das eigentlich, Therapie, Überlebenshilfe und Repression. Das ist kein Wunder, dass die das in der Schweiz machen. In der Schweiz hat er auch ein viel grösseres Drogenproblem als in anderen Ländern. Stimmt das?
Ja, so direkt nicht, nein. Und vor allem die Begründung ist nicht richtig, weil das Vier-Säulen-Modell, das hat aus meiner Sicht immer Gültigkeit, auch wenn man ein weniger grosses Drogenproblem hat. Das heisst einfach, es gibt eine differenzierte Palette von Möglichkeiten, wie man an Leute hergeht, die ein Drogen- oder ein Suchtmittelproblem haben. Und ob das jetzt wenig sind oder viel, das ist gleich. Wir haben es sicher in der Schweiz dort mal gelernt, weil wir dort mal sehr viel hatten. Heute haben wir immer noch, aber ich glaube, es ist nicht mehr so, dass wir so weit vom Ausland weg sind.
Ist denn heute versteckter?
Es ist versteckter, ja.
Also warum ist es versteckter? Oder mit was hängt das zusammen?
Ja, es sind natürlich seinerzeit, sind die offenen Drogenszenen sind ja mit Repression unterdrückt worden. Und das ist einmal in die Häuser reingegangen. Und man hat aber die Möglichkeit, man hat gelernt, wie man sonst an die Leute herkommt. Und das war dann die Entstehung von den Kontakt- und Anlaufstellen, von den fixen Räumen und schließlich von der heroingestützten Behandlung. Also es war im Gegensatz zu früher möglich gewesen, an die Leute, die früher in der offenen Szene waren, auch sonst herzukommen. Und die offenen Szenen haben wir natürlich auch nicht geschätzt. Aber ich denke, heute mit dieser differenzierten Palette geht das ganz gut.
Hat man denn jetzt, wir können das jetzt ja auch ein bisschen böszüngig formulieren und sagen, die Schweiz hat eigentlich ein Problem nicht gelöst, sie hat es einfach besser verwaltet.
Ja, ich glaube, die Schweiz hat die Fähigkeit gehabt, dort mal etwas, die Situation genau zu beobachten und etwas daraus zu lernen. Und doch eine Mehrheit von pragmatischen Politikern, die nicht allzu fest an einem Dogma kleben, sondern sagen, ja, machen das so. Ich glaube, das war ein bisschen der Vorteil von der Schweiz gewesen. Heute ist die Schweiz in der Drogenpolitik nicht mehr führend. Wir haben immerhin ein paar Sachen jetzt...
Der Leidensdruck.
Ja, sie sagen sich, genau das ist es.
Ah ja.
Das sehen Sie in der Prävention überall. Wenn Sie wollen, dass ein bestimmtes Verhalten im Gesundheitsbereich oder auch sonst fördern, dann geht das dann am besten, wenn ein Leidensdruck da ist. Und der Leidensdruck von der offenen Szene, der ist weg. Und darum hat sich auch doch Politik wieder ein bisschen verhärtet, weil Politik reagiert auf Leidensdruck. Man kann das Wort Leidensdruck vielleicht ein bisschen schwächer nehmen. Und ich sage dann auch, wenn das eine Betroffenheit da ist. Also wenn ich eine Massnahme treffe in der Drogenhilfe und mein Partner ist, mein Gesprächspartner, ein Politiker oder so, ist nicht, fühlt die Betroffenheit nicht, dann wird es schwierig. Wenn er den Leidensdruck spürt, mal, dann geht's. Und Betroffenheit braucht's aber. Und das ist manchmal schwierig. Wie bringt man bei den Leuten Betroffenheit her für ein Problem, das sie im Alltag gar nicht sehen oder wenig sehen? Und das ist ja die Schwierigkeit, was wir vorhin angesprochen haben mit dem Neuroenhancement. Das ist für die, die es nehmen, im Moment positiv. Und ein Leidensdruck ist im Moment keine Nummer. Und das macht eine Prävention sehr schwierig.
Wenn ich euch richtig verstehe, dann sagen die eigentlich auch, jeder ist sich selber der Nächste und muss selber schauen, wie er zu Schlag kommt mit dem. Der Staat kann eigentlich da nur flankierende Massnahmen machen. Wie ihr jetzt gesagt habt, eben ist der Leidensdruck zu wenig gross, als sich gross noch als Thema positioniert. Was braucht es denn, dass die ganze Thematik breiter wieder diskutiert wird? Vielleicht als einen dritten Weg, der gar nicht so schlimm muss sein wie eben zu Zeiten von Platzspitz und Letten und so weiter.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Eben eine Wiederholung von dem, das können wir nicht und das wollen wir nicht. Aber ich denke, dass man vielleicht ein bisschen langsamer, jetzt ein bisschen mehr Zeit muss geben, wenn ich sehe, wie die Reaktion ist auf unsere verschiedene Berichte, die wir gemacht haben und die ja immer das Gleiche gesagt haben. Dann merke ich...
Hey, Berichte haben 30 Jahre lang immer das Gleiche gesagt.
Ja.
Das hat jetzt so getan.
Ja, aber sie haben immer gesagt, gehen den Weg von dieser Verachtung von Drogenkonsumierenden, machen die Politik, die konsistent ist, also wo übereinstimmt, wo er die verschiedenen Substanzen mit gleichen Ellen messen. Und das haben wir immer gesagt, das war 30 Jahre lang eine Botschaft gewesen. Und man merkt jetzt ganz, ganz langsam, dass es in die Richtung anfängt zu gehen. Also ich glaube, das ist einfach die Zeit, die wir jetzt brauchen. Politischen Aktivismus liegt im Moment nicht drin. Und auch die ganze Cannabis-Frage, soll man das jetzt freigeben oder nicht, das ist jetzt in einer Abstimmung beschlossen worden und jetzt leben wir mit dem so, wie es ist. Aber die Zeit geht weiter und es gibt ja die internationalen Konventionen, wo sich auch die Schweiz daran halten muss, aus den Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre, wo natürlich politisch heilig sind. Oder? Da will kein Politiker gegen die Konventionen etwas
machen. Sonst gewinnt man keine Wahlen mehr.
Genau. Und da merkt man jetzt, dass nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern Leute anfangen zu sagen, hört, die Konventionen sind veraltet. Wir müssen anfangen, etwas zu ändern. Das ist ein Prozess, der jetzt anfängt.
Das heisst, mit anderen Worten, der Leidensdruck ist nicht da, aber das Ändern wäre angezeigt. Es ist eigentlich so ein Ungleichgewicht da, könnte man schon so sagen.
Es ist ein Ungleichgewicht immer noch da, aber es ist unterdessen auch das nötige Wissen da, dass man an diesem Ungleichgewicht etwas sollte ändern.
Herzlichen Dank für euren Besuch, François van der Linde. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Pensionierungszeit, fernab von der Kommission für Drogenfragen. Das war der Fokus mit dem François van der Linde. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen guten Abend und eine schöne Woche.
Fish are jumping. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.